Willkommen bei Gegenstrom, dem Podcast zur Energiewende. Wissen, Klarheit, Orientierung in allen Themen rund um die Energiewirtschaft in Österreich. Ich bin Angelika Kabrit und das sind die Sommergespräche 2026. Unterstützt von Im Wind. Wer an morgen denkt, muss heute handeln. Herzlich willkommen zum heutigen Sommergespräch. Mein Gast ist heute Karl Gruber, Geschäftsführer von Im Wind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben uns ja bei der Wasserkraft kennengelernt und sehen uns jetzt bei der Windkraft wieder. Ich finde, das ist auch irgendwie ein schönes Bild für das österreichische Stromsystem, das ja auf Wasser basiert und sich Richtung Wind weiterentwickeln sollte. Wo stehen wir denn heute bei der Energiewende und warum wird sie im Winter entschieden?
Ja, ich glaube, die Energiewende, also die Wende von dieser alten Welt, in der es halt in Österreich viele Wasserkraftwerke gegeben hat und dann die sogenannte thermohydraulische Kopplung, also dann thermische Kraftwerke, die alles das produziert haben, was die Wasserkraftwerke nicht machen konnten, die hat ja in Wirklichkeit mit der Liberalisierung in den 90er Jahren geendet. Da hat man dann von einem, ich sage mal, Kostenverrechnungssystem der gesamten Energiewirtschaft auf ein marktwirtschaftliches System umgestellt. Und dann gab es eigentlich zwei Jahrzehnte, in denen die Wogen so ein bisschen hin und her gegangen sind. Das hat auch ein bisschen mit der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun gehabt. Also die Energiewirtschaft ist ja immer sehr stark mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verbunden. Energie oder auch Strom ist ja die wichtigste Vorleistung für alles, was man da so tun. Ja. Und wenn er weg ist, merkt man das sofort und überall. Und jetzt ist es aber so, dass die Notwendigkeiten der Dekarbonisierung und der Energiewende dafür sorgen, dass man zwei Energiequellen viel stärker ausbaut, als das in der Vergangenheit war. Das ist im Wesentlichen die Photovoltaik und die Windkraft. Und die haben halt ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Und die Windkraft ist halt die eine skalierbare Energieform, die halt auch im Winter dafür sorgt, dass es hell und sozusagen auch warm in den Stuben wird. Da sind wir, glaube ich, aus den Startblöcken heraus. Also die erste Windkraftanlage, die ich persönlich gesehen habe, das war 1993, die ist 400 Meter vor dem Gartentürl meiner Eltern aufgestellt worden in St. Pölten bei der Straßenmeisterei. Ja. Eine 110 Kilowatt C-Windanlage. Und dann gab es ganz viel technologische Entwicklung und Förderinstrumente. Und ich glaube, jetzt sind wir dort, wo wir sehen, dass Dekarbonisierung nur mit Elektrifizierung geht. Und Elektrifizierung nur mit Windkraft geht und speziell im Winter wir die Situation haben, dass wir zuverlässige Stromerzeugung brauchen und die bietet die Windkraft. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem Technologiezustand, wo das echte Großtechnologie geworden ist und wo das verlässliche Erzeugung geworden ist und wo aber auch natürlich die Notwendigkeit besteht, das jetzt zu skalieren und zwar noch deutlich stärker zu skalieren, als das in der Vergangenheit war. Und das ist die Herausforderung.
Ja, sehr schön, du sagst Windkraft im Winter, das heißt Sonne ist im Sommer, dann Wasserkraft haben wir Frühjahr und Herbst, wobei ich glaube, mittlerweile gibt es da Verschiebungen. Und Wind hat seine Haupterzeugung im Winter mit, ich glaube, zwei Drittel der Erzeugung. Das heißt, das wäre so quasi der logische Ringschluss in den Jahreszeiten. Wo stehen wir denn da in Österreich heute?
Ja, also es gibt ja mit dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, also mit dem aktuellen Förderinstrument, wurde ein Ausbaupfad vorgegeben, der dafür sorgt, dass bis Ende 2030 17 Terawattstunden aus Windkraft kommen sollen. Da fehlt uns noch ein gutes Stück. Also wir sind jetzt bei knapp 9 Terawattstunden. Das heißt, wir müssen noch sehr viel zubauen, um dieses Ziel zu erreichen. Dieses Ziel wurde so gewählt, dass man den österreichischen Strombedarf, also das, was tatsächlich hier in Österreich verbraucht wird, bilanziell aus Erneuerbaren decken kann. Also in den einzelnen Stunden geht sich das noch nicht aus, aber zumindest mal bilanziell decken kann. Das heißt, diese Zielerreichung ist unbedingt notwendig, um wirklich aus dieser Abhängigkeit mit Gas rauszukommen.
Und wie weit sind wir davon entfernt?
Naja, wir müssten jetzt jedes Jahr jedes Monat eigentlich 12 Windräder mit 5 Megawatt aufstellen. Jedes Monat 12
Windräder. Machst du das schon?
Na, wir bemühen uns natürlich nach Kräften, aber dieses Ziel wird derzeit nicht erreicht. Es ist so, dass derzeit pro Jahr 390 Megawatt an Windkraftleistung ausgeschrieben werden. Und wir bräuchten das Doppelte, sodass man nur das Ziel erreichen kann. Über 700 Megawatt pro Jahr, die ausgeschrieben werden. Und das müsste man jetzt tun, damit die Projekte, die auch jetzt da sind, dann rechtzeitig gebaut und in Betrieb gehen können.
Was ist denn, warum funktioniert das nicht? Weil wenn wir wissen, was wir tun sollen, wieso machen wir es denn eigentlich nicht? Also was fehlt denn da an Schritten oder wo sind die größten Blockaden deiner Meinung nach?
Ja, also ich glaube, mit der Verabschiedung des Erneuerbaren Ausbaugesetzes ist halt wieder die Projektentwicklung losgegangen. Und das, was wir jetzt sehen, ist, dass halt jetzt die Projekte genehmigungsreif sind, so dieser erste Schub, den man jetzt in die Umsetzung bringt.
Entschuldigung, wenn ich nachfrage, was heißt genehmigungsreif? In welchem?
Also, dass die so weit genehmigt sind, dass sie eine sehr hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit haben. Aber man braucht natürlich für die Umsetzung eines Windparks oder eines Windkraftwerks, braucht man halt auf der einen Seite die behördliche Genehmigung, das tun zu dürfen. Dann braucht man die Finanzierung, es tun zu können. Und dann braucht man auch noch einen Stecker, das heißt, man braucht das
Netzanschluss,
das dazukommt. Und wenn eines von den dreien fehlt, dann funktioniert es nicht. Jetzt ist das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz verabschiedet worden, das halt dazu beitragen soll, dass man im ersten Teil einen Anschub bekommt. Aber natürlich braucht es auch die andere Seite. Also um die Finanzierungsfähigkeit auch gewährleisten zu können, braucht man ausreichend große Ausschreibungsvolumina, um die Projekte, die jetzt kommen, auch finanzieren zu können. Und natürlich, und da beißt sich momentan so ein bisschen die Katze in den Schwanz, man muss jetzt tatsächlich den Netzausbau nachführen. Und da sagen die Netzbetreiber auf der einen Seite, sagt uns, wann jetzt die ganzen Windkraftwerke kommen. Und die Windkraftwerksbetreiber oder Projektentwickler sagen, sagt uns jetzt endlich, wann die Umspannwerke da sind.
Ja.
Und in diesem Kreis sind wir. Und dann haben wir natürlich auch noch die Situation, wenn man gerade Infrastruktur ausbauen muss.
Das ist ein gewisser Zeithorizont, der berücksichtigt werden sollte. Also,
genau, es sind immer Jahre, um die es geht. Ja. Und wenn dann natürlich, wenn sich ein einziges Umspannwerk an das relativ viele Erzeugungsanlagen angeschlossen werden sollen, wenn sie das halt um 3 Jahre verschiebt, dann können die nicht in die Förderung hineinkommen.
Ja.
Wenn die nicht in die Förderung hineinkommen, dann können sie auf der anderen Seite den Netzanschluss nicht sicher abrufen. Und da beißt sich momentan die Katze in den Schwanz und dieses Thema muss man lösen.
Ja, hast du einen Vorschlag, wie man es lösen könnte? Also weil das sind ja irgendwie mehrere Sachen, die irgendwie nicht ineinander greifen. Also du hast auf der einen Seite hast du Projekte, die gebaut werden wollen und dann hast du das Netz, das ausgebaut werden will. Aber warum ist das nicht, das ist ein Puzzlebild, wo die Steine nicht zusammenpassen aktuell.
Ja, nein, ich glaube, das, was wir tatsächlich brauchen, und das ist jetzt nichts ganz Neues, jedes Mal, wenn es so eine Ökostrom-Gesetznovelle gegeben hat, ist immer das selber passiert, dann sind halt viele Projekte entwickelt worden, die sind dann immer gleichzeitig auch zu Beginn zur Genehmigung gekommen und dann ins System hineingekommen. Das hatten wir schon einige Male, dass wir einen Warteschlangenabbau hatten und diesen Warteschlangenabbau, den werden wir auch jetzt wieder brauchen, damit wir diese Ausbaukurve hinbekommen können, brauchen wir ja am Ende des Tages jetzt relativ bald Genehmigungen auch auf Seite des Fördermechanismus für die Projekte, sodass die dann ganz normal in ihre Umsetzung gehen können und dass man dann auch den Netzbetreibern sagen kann, ja, die kommen jetzt zuverlässig und ihr könnt alle diese Umspannwerke bestellen, denn wir werden da sein, wenn ihr da seid.
Ja, also das heißt, es ist immer irgendwie so ein Stau, ja, und dann kippt irgendwie was und dann gehen mehrere Sachen auf einmal. Es ist nicht so, dass das stetig passiert.
Ja, das ist ein bisschen der Natur der Sache geschuldet. Nicht? Jedes Mal, wenn man ein Förderinstrument wählt, wie das in dem Fall früher Ökostromgesetz, jetzt Erneuerbaren Ausbaugesetz, dann nimmt man sich immer eine gewisse Menge vor und einen gewissen Zeithorizont. Und das sorgt für diese wellenartige für diese wellenartige Situation. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Man sollte halt die Lösungen, die man in der Vergangenheit schon einmal gewählt hat, ich wiederhole den Warteschlangenabbau, wenn man den wieder anwendet, dann glaube ich, löst sich der Knoten auch wieder auf.
Wie ist denn das mit den Genehmigungen und so? Also man hört immer, das ist bei den Verfahren, es dauert alles ewig lange und das ist kompliziert und dann gibt es diese Behörde, diese Behörde, diese Behörde. Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz hat da jetzt einen One-Stop-Shop gemacht. Wie glaubst du, wird sich das in der Praxis auf eure Projekte auswirken?
Na, ich glaube, das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz wird uns helfen, wird aber auch den Netzbetreibern helfen, ihre Projekte auf den Boden zu bekommen. Das, was es halt leider nicht gibt, ist die Notwendigkeit, überall auch Zonierungen zu machen. Es gibt halt Bundesländer, die machen das.
Ja,
und es gibt
manche halt nicht. Ja.
Und das ist, glaube ich, schade, weil Österreich halt auch diese Energiemengen brauchen wird, weil wenn wir sie nicht selbst produzieren, müssen wir es von außen kaufen. Das ist eine Diskussion, ob jetzt gerade ein Schiff durch die Straße von Hormuz fährt oder nicht.
Ja.
Und ich glaube, die können wir uns sparen, indem wir uns die Dinge halt wieder selber machen. Und ich glaube, da muss ganz Europa, das gilt nicht nur für Österreich, das gilt für ganz Europa, da muss man sich halt ein bisschen Anleihen nehmen an dem, was die Amerikaner und auch China tut. Die versuchen halt zumindest zwei Drittel ihrer Energieerzeugung selbst zu machen und nur ein Drittel zu beziehen. Dann sozusagen kann man sich mit dem Lieferanten spielen. In Europa ist es umgekehrt. Da macht man ein Drittel selbst und zwei Drittel bezieht man. Da spielt sich der Lieferant mit uns und das sieht man jetzt mit an den gebannten Augen, wenn alle in der Früh auf den Ticker schauen, was jetzt gerade eher da im Nahen Osten passiert.
Ja, Mühle auf, Mühle zu. Ja. Wenn wir jetzt sagen, Wind ist Winterkraft, was ist denn wirklich das Potenzial? Weil wir sind im Winter sehr gasgetrieben, dass Strom Gas da ablösen kann oder welchen Teil kann die Windkraft da beitragen?
Die Windkraft hat einen deutlich konstanteren Produktionsverlauf. Und irgendwann wird es immer diese Dunkelflaute geben. Also man braucht das Energiesystem etwas, das man einschalten kann und das dann zuverlässig da ist. Das sind halt heute Gaskraftwerke, das werden in Zukunft vielleicht wasserstofffähige Gaskraftwerke sein. Nur wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette man produziert dann Überschüsse, sagen wir mal im Sommer mit Photovoltaik, die wandelt man in Wasserstoff um, legt sie in einen Wasserstoffspeicher und baut dann noch zusätzlich eine Anlage, die dann nur für einen sehr kurzen Zeitraum, weil es notwendig ist, im Winter verfügbar ist, dann merkt man, dass das halt eine sehr lange Wertschöpfungskette ist und die kostet auch entsprechend Infrastruktur. Das heißt, die muss man möglichst klein halten.
Ja.
Und die Windkraft als marktreife und da auch gut verfügbare Technologie sorgt dafür, dass man diese zukünftige Notwendigkeit auch klein hält.
Ja.
Das heißt, das ist wichtig auch für die Leistbarkeit, nicht? Weil Energie muss sicher, günstig und sauber sein. Und da glaube ich, in allen drei Kriterien ist die Windkraft eine sehr gute Lösung.
Ja, ich meine, ich habe es mir für mein Wohnhaus angeschaut. Wir sind momentan, haben eine Gasleitung und beziehen logischerweise im Winter Gas. Wenn wir es auf Wärmepumpe umstellen würden, wird sich das, also fällt Gas weg, jetzt kostentechnisch, und dann haben wir nur 25% mehr Stromverbrauch. Also eigentlich ist es auch monetär sowie von der Energieaufbringung deutlich effizienter, wenn wir elektrifizieren. Hat doch die EU festgestellt jetzt in einem geleakten Bericht? Oder?
Ich meine, also, ist nicht ganz überraschend, weil halt auf der einen Seite...
Physik und so.
Physik und so. Und das liegt halt im Wesentlichen aber daran, dass halt diese beiden Technologien, nämlich Windkraft und Photovoltaik, halt einen großen Kostendegressionspfad hingelegt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten und das jetzt einfach ermöglichen. Also ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Job begonnen habe, das war 1996, da hat ein Kilowatt Peak Photovoltaik 100.000 Schilling gekostet, also sagen wir 7.200 Euro. Mit der Inflation bis heute, habe ich nicht durchgerechnet, aber wären das wahrscheinlich an die 20.000 Euro und eine Photovoltaikanlage kostet deutlich, deutlich weniger als das. Und Batterietechnologie wird jetzt so viel günstiger. Das heißt, im Einfamilienhausbereich passiert genau das. Aber natürlich, damit kann man nicht ein ganzes Land versorgen und Industrie versorgen und Gewerbe versorgen. Das heißt, da braucht man eben die Windkraft dazu, die eben auch das, was die Photovoltaik nicht kann, nämlich in der Nacht und im Winter da zu sein, dann da hinzufügt. Und es kostet aber auch gar nicht so viel, weil wenn man sich die Abrechnung der ÖMAG anschaut, was im Jahr an Ökostromproduktion gemacht worden ist und wie viel Fördervolumen dafür für die Windkraft verbraucht ist, dann kommt man drauf, dass fast die halbe Ökostrommenge aus Windkraft kommt, aber vom Fördervolumen nur 0,2% verbraucht werden. Ja. Also bei knapp 130 Millionen, glaube ich, waren das im Vorjahr, sind das 0,25 Millionen Euro, die in die Windkraft gesteckt worden sind. Trotzdem ist das der Fördermechanismus wichtig, weil es die Finanzierbarkeit sicherstellt. Ja.
Vielleicht ist das die österreichische Philosophie, dass wir einfach so lange warten, bis es so günstig ist, dass wir einfach weniger zahlen, wenn wir es ausbauen.
Naja, da stellt sich natürlich die Frage, wenn das andere vor uns ausbauen und dann günstige Energie haben, dann ziehen halt auch die Industrien dorthin.
Also, ja, dann sind sie weg. Ja.
Ich war im Jahr 2019 in Abu Dhabi, da war die Weltkraftkonferenz dort und ich habe mir eigentlich gedacht, ich gehe dorthin und ich sehe dort nur Öl- und Gasfirmen. Ja. Und die waren auch tatsächlich dort, weil die haben sozusagen die Party irgendwie gezahlt. Aber das Thema, um das ging, war Wind, Photovoltaik und Wasserstoff, die dort unten wichtig waren. Und das hat halt gezeigt, wo der Zug hingeht. Und die Frage, die man sich damals gestellt hat, naja, wenn die Wasserstoff produzieren, dann könnten sie es ja über eine sehr lange Gasleitung dann liefern und dann produzieren wir weiter wie bisher. Nur die haben dann natürlich von sich aus selbst die Frage gestellt, naja, wenn wir den Strom eh schon da haben, schickt uns halt eure Industrien und wir schicken euch die fertigen Produkte.
Viel besser, ja, genau.
Genau, also das ist auch eine naheliegende Zukunft. Das heißt, man muss schon schauen, dass man selbst ausreichend Ressourcen zur Verfügung hat, um auch ein attraktiver Industriestandort zu sein. Und ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung und war es auch in der Vergangenheit. Also der Ausbau der Wasserkraft hat ja dafür gesorgt, dass genug leistbarer Strom vorhanden war, der nicht von internationalen Marktbewegungen abhängig war und dass damit auch die Industrie in Österreich, aber auch die Haushalte sicher versorgt waren. Und irgendwie ist die Donau jetzt ausgebaut. Das heißt, da sind wir halt, es gibt sicher noch Wasserkraftpotenzial und da kann man sicher noch sehr viel verbessern. Aber eine zweite Donau wird es nicht sein. Die zweite Donau ist in Wirklichkeit die Windkraft.
Ja.
Das sind übrigens auch hydraulische Maschinen.
Sehr schöne, ja, schön gesagt.
Also ich hab an der TU Graz die Windkraft noch in der Vorlesung hydraulische Strömungsmaschinen kennengelernt. Also
okay, das war sogar noch verknüpft miteinander.
Naja, wenn man weiß, was eine Kaplan-Turbine ist, also das sind die Turbinen, die halt in den Donaukraftwerken eingebaut sind, ja. Also ein Windrad ist eine Kaplan-Turbine ohne Zulauf, ohne Saugrohr und ohne Leitapparat.
Okay.
Also im Wesentlichen ein sogenannter schnellläufiger Axialläufer. Das sind jetzt sehr viele Terminen.
Jetzt bist du sehr technisch unterwegs,
genau.
Ja.
Aber im Wesentlichen sind es Strömungsmaschinen, weil Luft bei diesen kleinen Temperatur-Druckdifferenzen sich inkompressibel verhält. Also ist eigentlich genau dasselbe. Nur diese zweite Donau, das sind halt dann die Bereiche in Österreich, wo man halt gut Windräder aufstellen kann.
Ja. Ich sage, das Winter Wonderland, wo haben wir denn das in Europa oder fallen da irgendwie Länder ein, die wir als Beispiel heranziehen können, wo wir uns in Österreich was abschauen könnten?
Na, ich finde, wir haben einen der besten Windkraftstandorte Europas.
Also Standort ja, also aber Ausbau noch.
Ja, also wo man sich natürlich was abschauen könnte, muss man gar nicht so weit schauen. Das ist immer ein bisschen bitter für Österreich, wenn man sagen kann, die Deutschen machen es besser.
Ja. Also nicht nur im Fußball manchmal, das ist das Allerbitterste jetzt auch noch bei der Windkraft.
Okay. Genau, wobei jetzt sind sowohl Österreich als auch Deutschland ausgeschieden bei der Fußball-Weltmeisterschaft, also nicht so schlimm. Aber es ist tatsächlich so, Deutschland schreibt halt 10.000 Megawatt pro Jahr aus. Wenn man den Faktor 1 zu 10 Österreich-Deutschland ansetzt, wären das 1.000 Megawatt pro Jahr.
Und wir sind
das steht tatsächlich im ÖNIB auch drinnen. Mhm. Und wir sind halt bei 390 Megawatt. Mhm. Und da sieht man, das ist genau die Lücke, die man füllen muss. Ja. Mhm. Also es wird schon reichen, wenn man das, wenn man die Mengen ausschreibt, die im ERG bis 2030 geplant sind. Das wäre etwa die doppelte Menge.
Ja.
Und dann, glaube ich, wird sie auch die, diese Warteschlange auflösen.
Und was machen die Deutschen, dass es dort so viel schneller geht? Also oder, dass sie, oder halten sie sich einfach an die Ziele? Oder ich weiß nicht.
Nein, ich glaube, in Deutschland hat man halt einen, ist man halt einen anderen Weg gegangen, als sozusagen die österreichische Strohfeuerpolitik ist ein bisschen zu machen. Also man gibt sich jetzt halt, sozusagen immer schrittweise einen weiteren Ausbau. Sondern dort ist halt das EEG ein ganz kontinuierlicher Ausbaupfad, sehr schon fast technokratisch,
ja,
aber damit auch sehr stabil. Und wenn man etwas braucht bei Infrastrukturausbauten, ist es eben Stabilität, weil Stabilität im Markt bedeutet dann aber auch, das Risiko sinkt. Das Risiko sinkt dann natürlich auch für die finanzierenden Institutionen. Damit sinken die Zinsen und damit sinken die Kosten für die Endkunden. Und deswegen ist, also Instabilität kostet Geld,
ja,
und Stabilität bringt Geld und das würden wir uns halt wünschen.
Wie ist denn das mit dem Naturschutz und so? Das ist immer, die Windkraft tut sich schwer sage ich jetzt mal, Vögeln, Fledermäusen, ihr müsst permanent Studien machen und belegen, dass sie an diesem Standort nicht naturschädlich, nein, weiß ich nicht, was ist der richtige Begriff?
Nein, ich glaube, naturverträglich ist der richtige Begriff.
Also, und wie machen die das in Deutschland? Machen sie das anders? Weil wir haben ja, ich habe das, sage ich jetzt mal, von der BOKU kommend nie verstanden, wieso in einem Bundesland Zirben geschützt werden und da darfst du nicht zu nahe kommen und keinen Zapfen abbrechen und im anderen schnitzt man Betten draus und brennt Schnaps. Also das war mir nie geheuer.
Ja, ich glaube, da ist auch tatsächlich eine Notwendigkeit, dass man da einen Standard einführt. Also ja. Föderalismus gut und schön.
Überall gibt es Zirbenschnaps.
Ja, der verkaufen wir dann die's dürfen. aber die, ich glaube, wichtig wird sein, dass man da tatsächlich standardisiert, weil sonst kennt sich irgendwie keiner mehr aus. Das ist ja, auch an anderer Stelle so. Und ich glaube, da muss man halt die Naturverträglichkeit in entsprechende Kriterien fassen und die halt auch dann sagen, die muss man halt dann genauso anwenden, wie sie hingeschrieben sind. Und das ist auch total okay. Also wir wollen ja nicht etwas nicht Naturverträgliches machen.
Ja.
Man baut ja die Windkraft aus, damit es der Umwelt besser geht. Und das ist aber natürlich eine Frage, und die muss man sich immer stellen, ja. Immer wenn man etwas in größerem Ausmaß tut, dann kann man nicht sagen, das hat jetzt auf niemanden einen Einfluss, sondern es wird in irgendeiner Form einen Einfluss haben.
Ja.
Aber den muss man halt naturverträglich gestalten. Also das darf nicht sein, aber dazu gibt es ja also praktisch jedes Windkraftprojekt, das ich kenne, ist aufgrund der Größe der Anlagen mittlerweile unterliegt dem UVP-Gesetz. Und ich glaube, da wird sehr gut aufgepasst,
ja,
dass die Normen und Regeln und Naturverträglichkeiten eingehalten werden. Und ich meine, das die ersten Dinge, die man tut.
Jedem Bundesland anders mit harmonisieren. Meinst du dann einheitlich im Sinne eines Bundesnaturschutzgesetzes oder einfach
also
abgestimmt über alle Länder? Oder
wie man das regelt, ist mir im Kern egal.
Ja.
Aber ich glaube, es sollte so sein, dass man halt einen Maßstab hat, an dem man sich messen kann. Und wenn sich alle auskennen, ist das auch okay. Es wird problematisch, wann das ungleich ist, wenn ungleiche Maßstäbe angelegt werden, wann das nicht objektiv passiert.
Mhm.
Das ist, glaube ich, problematisch.
Mhm. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wie gesagt, 25 Minuten sind sehr kurz. Welche drei wichtigsten Hebel würdest du sagen, braucht die Energiewende, um bei der Windkraft vor allem weiterzukommen?
Also ich glaube, das eine habe ich schon genannt, ist der Warteschlangenabbau. Das ist wichtig. Das zweite ist, dass man die Netzausbauten jetzt dem nachzieht und auch fair finanziert. Und das dritte ist, dass man sich halt auch über die Zukunft des erneuerbaren Ausbaus Gedanken macht. Sowas dauert in Österreich immer irgendwie 5 Jahre. In 5 Jahren ist irgendwie das ERG aber auch dann nicht mehr sozusagen, wird es keine Ausschreibungen mehr geben, weil dann ist es nicht mehr notifiziert. Und ich glaube, man muss sich heute schon überlegen, wie man das weiterführt.
Ich möchte noch kurz einhaken, weil du sagst, Finanzierung, Netzausbau, fair, das hast du angesprochen. Mhm. Was ist eine faire Finanzierung des Netzausbaus? Es gab ja eine Riesendiskussion beim LWG, beim Elektrizitätswirtschaftsgesetz, dass Einspeiser Netzentgelte zahlen sollen. Das ist dann wieder nicht so gekommen. Meinst du das mit fairer Ausbau oder faire Finanzierung?
Nein, da meine ich eher sozusagen, man baut ja jetzt, wenn man das tut, ja, Infrastruktur in Gebiete, das macht man dort deswegen, wenn man dort eben die Erzeugungsanlagen hinstellt. Und die Frage ist ja, wie wird über Österreich hinweg wie werden diese Kosten getragen? Ja. Weil ja dann auch alle den Strom bekommen. Also wenn ich in Niederösterreich einspeise, kann ich trotzdem im Winter in Tirol den Strom beziehen.
Ja, also vor allem, wenn ich Skigebiet habe.
Genau, zum Beispiel, die werden es wahrscheinlich brauchen.
Dann. Ja, aber wäre es dann nicht sinnvoller, ich baue in Tirol ein Windkraftwerk?
Ja, also Tirol...
Muss ich so über über ganz Österreich transportieren? Das ist vielleicht auch teuer, oder?
Genau, also das wird die Netzkosten in die Höhe treiben. Und ich meine, in Tirol wären 46 Windräder zum Beispiel notwendig, um die dortige Winterstromlücke zu beheben.
Also das klingt jetzt nicht so viel, würde ich sagen. Also 46 Windräder.
Also hört sich machbar an, oder?
Das hört sich irgendwie machbar an. Ja. Und dann haben Sie wirklich die Winterstromlücke geschlossen
die
dort,
jetzige,
oder? Die jetzige. Genau. Ohne Rechenzentrum.
Über den zukünftigen Strombedarf werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ja. Liegt ja auch an der industriellen Entwicklung. Ist ja nichts Schlechtes, wenn sich bei uns die Industrie und Gewerbe weiterentwickelt, weil jeder geht ja in der Früh auch gern irgendwo hinarbeiten. Das ist ja wichtig.
Ja.
Aber alles, was wir an Wertschöpfungsketten aufbauen, wird immer Strom brauchen.
Ja, und immer mehr, weil wir elektrifizieren. Aber,
ich meine, Gott sei Dank haben wir die Sonne. Das ist da unser großer Vorteil, die da ganz kontinuierlich uns Energie schenkt. Die muss man halt auf die unterschiedlichsten Arten ernten, egal ob mit Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik. Sind ja in Wirklichkeit alle Möglichkeiten offen. Man muss nur tun.
Ja, fein. Dankeschön, Karl, für das schöne Gespräch. Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich auf nächste Woche.
Danke vielmals für die Einladung.
Das war Gegenstrom, der Podcast. Du suchst bei einem Energiethema nach mehr Wissen, Klarheit und Orientierung? Teile es in den Kommentaren oder abonniere uns doch. Und wir hören uns nächste Woche überall, wo es Podcasts gibt.